Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Amorg-Podcast-Reihe Gedankenwelt der Rosenkreuzer hören Sie heute aus dem Buch Die Symbolik des Tempels im alten Ägypten von Christian Larrey das Kapitel Architektur und Symbolik der Tempel während der Herrschaft Echnatons.
Architektur und Symbolik der Tempel während der Herrschaft Echnatons. Um 1350 vor Christus steht der Pharao Amenhotep IV., der den Namen Echnaton angenommen hatte, am Ursprung einer echten religiösen Revolution. Er war der Begründer und Offenbarer des ägyptischen Monotheismus und störte damit die ursprüngliche religiöse Tradition. Vor den Umwälzungen dieses Pharaos war die Religion eine besondere Form des Polytheismus, den der deutsche Ägyptologe Erik Hornung als Henotheismus bezeichnete. Die Reform wird oft als eine Revolution bezeichnet, weil Echnaton nicht nur den Monotheismus einführte, eine Idee, die die religiösen Überzeugungen und Praktiken erheblich veränderte, sondern auch die Kunst in all ihren Formen beeinflusste, vom Schreiben über die Statuen und die Malerei bis hin zur heiligen und profanen Architektur. Was uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Architektur der Tempel seiner Epoche. Echnaton verehrte einen einzigen Gott, den er Aton nannte und der in Form der Sonnenscheibe dargestellt wurde, deren Strahlen in den Händen endeten, die den Menschen die Zeichen Ankh und Uas anboten, welche die Stärke und Kraft des Lebens als ein göttliches Geschenk darstellten. Als Pharao präsentierte er sich als das Gefäß dieser göttlichen Kraft und seine Mission war es, diese Kraft auf ganz Ägypten auszustrahlen. Natürlich besonders auf die Ägypter, aber auch auf die Fremden sowie auf die Tiere und Pflanzen. Um seine Vision zu entwickeln, die die religiöse Tradition zutiefst erschütterte und die Macht der verschiedenen Geistlichen bedrohte, verließ er die Stadt Theben, die damals die symbolträchtige Hauptstadt des ägyptischen Reichs war, und baute eine neue Hauptstadt in Mittelägypten, unweit von Hermopolis. Er nannte sie Akhetaton, was allgemein mit die Stadt des Horizonts von Aton übersetzt wird. Die moderne Ägyptologie spricht von einer neuen Stadt, die als neue Hauptstadt anstelle von Heliopolis im Süden, das heißt Theben, dient. Tatsächlich konnte Theben nach den Vorstellungen des Pharaos nicht als Hauptstadt für seinen Gott dienen, denn Theben war der weltliche Sitz des Amon-Kults und die Manifestation der Allmacht des Amon-Klerus. In keinem der Echnaton zugeschriebenen Texte finden wir bezüglich Akhetaton ein Zeichen des Attributes als Stadt, das in Hieroglyphen stets dem Namen des Ortes folgen müsste. Solche bestimmenden Zeichen wurden verwendet, um die Art des durch ein Wort definierten Objekts genau zu spezifizieren, um dadurch Verwechslungen mit einem Homonym zu vermeiden, das heißt mit einem Wort, das für verschiedene Begriffe stehen kann. Die systematische Wiederholung dieser Abwesenheit beweist eindeutig, dass es sich nicht um eine Auslassung handelt, sondern im Gegenteil um einen echten Willen. Es scheint klar zu sein, dass Akhetaton für Echnaton keine gewöhnliche Hauptstadt war, in der nur die beiden Tempel, die Aton gewidmet waren, heilige Orte waren. Seiner Meinung nach war es in der Tat die ganze Stadt, die ein heiliges Gebiet war, das ganz dem Dienst an dem einen Gott gewidmet war. Mit dem Ziel, dies allen klarzumachen, achtete er darauf, das Gebiet von Akhetaton durch zahlreiche Stelen zu begrenzen, von denen einige noch heute existieren. Tatsächlich handelte sich eher um den Bau einer idealen Stadt, das heißt um die Konkretisierung einer bestimmten Utopie. In seiner Vorstellung sollte Akhetaton das irdische Spiegelbild der himmlischen Harmonie sein, wie er sie verstand. Vielleicht haben wir hier das Modell, das den Ursprung des Mythos vom himmlischen Jerusalem darstellt, wie er im Judentum und Christentum überliefert ist. In diesen Traditionen entspricht die Idee des himmlischen Jerusalem dem Höhepunkt der Geschichte und der Rückkehr zur ursprünglichen Vollkommenheit. Damit einher geht die Vorstellung von einem verlorenen Paradies und die damit verbundene Sehnsucht. In diesem heiligen Gebiet ließ Echnaton zwei Tempel bauen, die ausschließlich Aton gewidmet waren. Der große Tempel war wahrscheinlich den Zeremonien anlässlich der vielen religiösen Feste gewidmet. Der kleine Tempel neben dem Königspalast diente als Privatkapelle, die für die täglichen Rituale von Sonnenauf- und Untergang genutzt wurde. Nach einigen Bassreliefs dieser Zeit, insbesondere denen auf Grenzstelen, wurden diese Rituale an diesem Ort vom König und der Königin persönlich durchgeführt. Diese Tempel fielen einerseits dem Zahn der Zeit zum Opfer und vor allem der systematischen Plünderung, die von den ersten Königen der 19. Dynastie organisiert wurde, die sie als Steinbruch für ihre eigenen Bauten nutzten. Bei archäologischen Ausgrabungen wurden jedoch die Fundamente der Anlage freigelegt. Darüber hinaus haben uns Fresken, die die Gräber aus dieser Zeit im Osten von Akhetaton schmückten, trotz ihrer Beschädigungen wertvolle Informationen im Hinblick auf diese Tempel geliefert. Wenn wir die Fundamente untersuchen, die am Standort Amarna freigelegt wurden, stellen wir fest, dass sich das allgemeine Muster kaum von dem der ptolemäischen Tempel unterscheidet. Der große Tempel wurde in einer Einfriedung aus einer dicken Mauer gebaut, die 730 Meter lang und 230 Meter breit war und enthielt auch ein kleineres Gebäude namens Rutsch-Men-Aton-er-Nefeh. Der große Tempel selbst wurde als Gem-Pa-Aton bezeichnet, was man mit Aton wurde gefunden übersetzen könnte. Es war ein langes, rechteckiges Gebäude. Ein im Westen gelegener Pylon mit Masten und Bannern markierte den Eingang. Im Inneren führte eine Reihe von Stufen durch viele Räume zu dem im Osten gelegenen Heiligtum. Bei der Analyse der in den Gräbern erhaltenen Fresken, die diesen Tempel darstellen, sehen wir jedoch einen grundlegenden Unterschied zu den ptolemäischen Konstruktionen. Tatsächlich gibt es nur einen überdachten Saal, der sich am Eingang gleich hinter dem Pylon befindet, der Hypostylsaal. Alle anderen Räume haben weder ein Dach noch eine Decke. Der gesamte Tempel ist daher unter freiem Himmel, einschließlich des Naos. Alle Räume sind mit zahlreichen Opfertischen ausgestattet. Die Untersuchung dieser Anlage scheint darauf hinzudeuten, dass der Fußboden hinter jeder Schwelle etwas höher gelegt wurde, so wie dies auch bei den ptolemäischen Tempeln der Fall war. Wir wissen jedoch, dass es kein Tabernakel mit einer göttlichen Statue gab. An deren Stelle befand sich die Ostwand, die in den klassischen Tempeln den Osthorizont darstellte. Diese östliche Wand war mit einem Fresko der Sonnenscheibe als sichtbarer Manifestation von Aton versehen, die in Hände auslaufenden Strahlen dieser Sonnenscheibe boten Ankh-Symbole vor den Nasenlöchern des Königspaares dar. Im Gegensatz zu den klassischen und ptolemäischen Tempeln symbolisiert hier der Gang zum Osten den Übergang vom Schatten zum Licht. Die in die Dunkelheit ihres Tabernakels eingeschlossene göttliche Statue ist durch eine Darstellung des strahlenden Aton ersetzt. Das aus weißem Kalkstein gearbeitete Basrelief lässt das Gleißen des Sonnenlichts noch heller und strahlender erscheinen. Es ist zwar das Licht, das hier verehrt wurde, aber die sichtbare Strahlung des Sonnenlichts, das den Mikrokosmos des Tempels erhält, ist lediglich das Symbol des großen Lichts, das dem Makrokosmos oder dem großen Universum zugrunde liegt. In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Analogie und Entsprechung erinnert die sichtbare Sonne, die die Welt der Menschen erhält, an die unsichtbare Sonne, die das göttliche Königreich erhält. Aton ist also nicht die Sonne, sondern die göttliche Kraft, die sie bewohnt und die sich in den Augen der Menschen durch die leuchtende Scheibe manifestiert. Das Königspaar, das diese lebensspendende Strahlung empfängt, präsentiert sich als Vermittler, als einziger Vermittler zwischen der irdischen Welt und der himmlischen Welt. In seinen Hymnen an Aton, die im Grab von Ai gefunden wurden, stellt sich Echnaton als einziger Sohn des Gottes dar. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, das Bild eines erleuchteten Größenwahnsinnigen von ihm zu zeichnen. In Wirklichkeit hat er nur auf seine eigene Weise jenes Prinzip aufgegriffen, das von Anfang an die pharaonische Macht gestützt hat. Wir haben gesehen, dass jeder Pharao mit seiner Thronbesteigung der beiden Länder zum Vertreter der Götter auf Erden wird. Viele Szenen in verschiedenen Tempeln aus unterschiedlichen Zeiten repräsentieren die Theogamie, das heißt die göttliche Empfängnis und Geburt des Königs, der als Sohn des dynastischen Gottes gilt. In den ptolemäischen Schreinen befindet sich sogar ein ganzes Gebäude innerhalb der Tempelanlage, die Mamesis, die dieser göttlichen Geburt des Königs gewidmet ist. Echnaton hat in dieser Hinsicht keine Neuerung eingeführt. Er folgte lediglich der Tradition, indem er Amon-Re, den dynastischen Gott der 18. Dynastie, durch Aton als den einzigen Gott ersetzt hat. Ein Detail erscheint besonders wichtig und weitreichend in der Art, wie Echnaton den einen Gott darzustellen bemüht war. Eine Szene aus dem Alltag in Amarna zeigt den Pharao und seine Frau Nofretete am Fenster stehend, wie sie den vollständigen Gottesnamen, geschrieben auf zwei Kartuschen, präsentieren. Wir wissen allerdings auch, dass auf diese Weise ausschließlich die Namen der Könige, die Daten ihrer Geburt und die ihrer Krönung dargestellt wurden. Niemals zuvor wurde der Name einer ägyptischen Gottheit in dieser Form dargestellt. Die bis dahin unbekannte Art der Präsentation des Göttlichen entspricht einer ganz neuen Darstellung zur Veranschaulichung des Prinzips der Entsprechung. So ist Aton in dieser Szene als der himmlische König konzipiert und Echnaton stellt sich als sein irdisches Spiegelbild dar, als sein Vermittler in den Augen des Volkes. In den klassischen Tempeln diente die im Tabernakel oder im Herzen des Heiligtums eingeschlossene göttliche Statue als Hypostase für den Gott, der sie bewohnen sollte. Sie galt als Brennpunkt, auf den alle Hoffnungen, alle Erwartungen der Menschen im Angesicht der göttlichen Macht gerichtet waren. Im Aton-Kult wird das Königspaar selbst als Personifizierung göttlicher Eigenschaften in Form religiöser Vorstellungen als eigenständiges göttliches Wesen aufgefasst. Vermutlich benötigt das menschliche Bewusstsein in diesem Stadium seiner Entwicklung die konkrete Veranschaulichung abstrakter Begriffe, von denen eine mehr oder weniger materielle Auffassung des Göttlichen als die erhabenste dieser Vorstellungen gilt. Wie im Fall von Ramses II. Wird dieser Kult des Königspaares meist ausschließlich negativ interpretiert. Tatsächlich ist das Bild des Sonnenpaares überall präsent, wobei wir jedoch häufig vergessen, dass es in all diesen Szenen Aton als die eine Gottheit ist, die Echnaton und seiner Gemahlin das Leben spendet. Es sieht ganz danach aus, dass Person und Amt in einem Bild gemeinsam zum Ausdruck kommen. Verzichten wir auf die üblichen negativen Deutungen und betrachten dieses in bildhafter Form zum Ausdruck gebrachte Geschehen als ein Beispiel, dem es sich zu folgen lohnt. Es gilt daher, Aton als dem einen Gott Opfer darzubringen, sich mit ihm abzustimmen und zu harmonisieren und ihm für das Geschenk des Lebensatems zu danken. Es ist nicht nötig, Statuen zu verehren, die ohnehin von keinem Menschen erblickt werden konnten, da sie in der Dunkelheit der Heiligtümer verborgen waren. Selbst wenn sie im Rahmen einer großen Prozession ihr Heiligtum verließen und in die Welt hinausgetragen wurden, so blieben sie dennoch den Blicken der Menschen entzogen, versteckt in der zeremoniellen Barke, die als Tabernakel diente. Nach den religiösen Vorstellungen Echnatons ist die Sonnenscheibe als sichtbare Manifestation des unsichtbaren Gottes für alle Menschen sichtbar. Wo immer der Mensch sich aufhalten und welche Tätigkeiten er möglicherweise gerade verrichten mag, stets genügt es, zum Himmel hinaufzublicken, um das Symbol dieses universellen Gottes zu erblicken. Von dieser volkstümlichen Frömmigkeit zeugen auch die unzähligen Opfertische in den verschiedenen Räumen des großen Amarna-Tempels. Die Honoratioren folgten dem Beispiel des Königs, um die Gottheit direkt anzubeten und ihr Opfer darzubringen. Allerdings scheint es, dass die Verehrung von Aton nur vom begrenzten Kreis einer königsnahen Elite übernommen wurde, nicht jedoch von der breiten Bevölkerung. Tatsächlich wurden bei Ausgrabungen in Häusern innerhalb der beliebten Bezirke von Akhetaton viele Statuetten gefunden, die die alten Götter und insbesondere Osiris darstellen. Bei der Neuausrichtung der religiösen Vorstellungen durch Echnaton scheint allerdings eine meist wenig beachtete Tatsache von größter Bedeutung zu sein. Wie bereits erläutert, symbolisieren die klassischen und ptolemäischen Tempel ein triadisches Universum, bestehend aus dem Himmel als dem göttlichen Königreich, aus der Erde als dem materiellen Universum und aus einer Zwischenwelt, dem Duat. Mit dem Atonismus verschwindet die Zwischenwelt, wie sie in den klassischen Tempeln der traditionellen Religion konzipiert war und wie sie in Form des Osthorizonts symbolisiert wurde. Nach Echnatons Ansicht ist es das gesamte Gebiet von Akhetaton, das zum neuen Horizont wird, das heißt zum Punkt der Begegnung von Himmel und Erde. Und so stellt Akhetaton gewissermaßen als dritter Punkt des Dreiecks jene vollendete Manifestation dar, die sich aus der Begegnung der ersten beiden Punkte des Dreiecks ergibt, nämlich der Vereinigung von Himmel und Erde, Geist und Materie, Licht und Leben. Für diesen Pharao verkörperte die Stadt die vollkommene Manifestation von Maat als die göttliche Harmonie, die unter seiner Herrschaft zur universellen Liebe wird. Und dies ist sicherlich der wichtigste Aspekt seiner Lehre. Echnaton war ein visionärer Utopist. Er hatte sicherlich eine psychische Erfahrung mystischer Natur erlebt. Diese Art von innerer Erfahrung ist rein persönlicher Natur und im Wesentlichen durch die Worte der gewöhnlichen Sprache nicht mitteilbar. Echnaton versuchte dennoch, seine Vision mit Hilfe der Symbolik zu teilen, und so ist die Erschaffung von Akhetaton, der Stadt des Horizonts von Aton, das Ergebnis dieses Wunsches, eine ideale irdische Stadt zu bauen, eine prächtige Umgebung, in der sich die göttliche Liebe voll zu entfalten vermag. Im Denken von Echnaton manifestiert sich das Universum fortan durch seine doppelte Natur, gleichermaßen himmlisch und irdisch. Und diese Vorstellung rechtfertigt die Veränderungen in der Architektur des Tempels. Die von Echnaton errichteten Tempel sind auf Erde gebaut, aber nach oben zum Himmel offen. Und dies zeigt einen tiefen Umbruch auf symbolischer Ebene. Vor ihm fand die gesamte Kommunikation mit der göttlichen Welt in der Zwischenwelt des Duat statt. Deren Verschwinden führt zu einer anderen Beziehung zum Göttlichen. Der fortschreitende Verlust des Kontaktes des Menschen zu seiner wahren Natur, zu seiner Seele, war es wohl, der zur Entstehung des Gedankens einer Zwischenwelt führte, einer Idee, die auch in der Architektur des Tempels ihren Ausdruck fand. Auf diese Weise hatte der Mensch eine Brücke zwischen zwei Ufern geschaffen, die allerdings durch eine immer größer werdende Kluft getrennt waren. Das Verschwinden des Duat bei Echnaton und seine Auswirkungen auf die Architektur der Aton-Tempel führen zu einer direkteren Beziehung zwischen den Menschen und dem Gott ihrer Herzen. Ein Abschnitt der großen Hymne an Aton veranschaulicht dies in vollkommener Weise. Du bist in meinem Herzen und es gibt niemanden, der dich kennt, außer Nefer Sheperure, denn du hast mir deine Pläne und deine Kraft offenbart. Diese Formulierung unter Verwendung des Thronnamens von Echnaton ist ausschließlich dem König vorbehalten und offenbart als ein Grundprinzip, dass Gott im Herzen des Menschen wohnt. Wir wissen, dass im ägyptischen Denken das Herz des Menschen der Sitz seiner Seele ist, wie das Kapitel 125 des Totenbuchs deutlich zeigt. Dies bedeutet, dass der Mensch nur durch inneren Dialog und Meditation hoffen kann, diesem seinem persönlichen Gott zu begegnen, ihn zu erfahren und seine Offenbarung zu erleben. Er ist sowohl ein persönlicher als auch ein universeller Gott, persönlich in dem Sinne, dass jeder ihn auf seine eigene Weise wahrnimmt und universell, weil er aus einer einzigen Quelle emaniert, dargestellt in der Form von Aton, der göttlichen Kraft, die sich durch die Sonne manifestiert. In den Aton gewidmeten Flachreliefs, die in Amarna, Karnak oder Soleb gefunden wurden, gibt es ein weiteres bedeutungsvolles Detail. Der König und oft auch die Königin tragen einen besonderen Kopfschmuck, an dessen Rückseite zwei Bänder aufgehängt sind, die im Winde wehen. Wir erkennen darin den Anklang an die Banner, die einst die Pylone schmückten, die den Eingang zu den Tempeln markieren. Diese stellten durch ihre Bewegung den göttlichen Atem dar, der diesen Ort belebt. Wenn Echnaton mit diesem Attribut dargestellt wurde, so sicherlich deshalb, um jedem zu bestätigen, dass er selbst als Pharao von diesem göttlichen Atem Atons bewohnt war. Die Fresken in den Gräbern von Amarna, die das Königspaar am Fenster der Erscheinungen darstellen, zeigen die Anwesenheit von Bannern, die an den Säulen des Königspalastes von Akhetaton hängen. Dies war in anderen Epochen nicht üblich und bestätigt den göttlichen Status der ganzen Stadt, die durch die Beständigkeit dieses Lebensatems geheiligt wird. In den vorherigen Kapiteln haben wir bei der Behandlung des Schöpfungsmythos von Heliopolis gesehen, dass der als leuchtende Luft dargestellte Gott Shu, der Atem und das Licht, Geb, das heißt die Erde, von Nut, dem Himmel, trennte. Auf diese Weise schafft er einen Raum, den er einnimmt und in dem Menschen leben können. Aber Shu als der Atem des Lebens und das Licht trennt nicht nur sein eigenes Wesen auf, sondern er erfüllt auch diesen durch die Trennung geschaffenen Raum. Da er gewissermaßen in der Mitte bleibt, zwischen Himmel und Erde, ist er auch die Verbindung zwischen oben und unten. Das macht ihn zum Mittler zwischen Erde und Himmel. Die Verehrung von Shus Licht, das von Atons Scheibe ausgeht und den Pharao erleuchtet, veranschaulicht in vollkommener Weise seine Rolle als Vermittler. Er ist derjenige, der den Atem des Lebens empfängt und ihn unter seinem Volk zirkulieren lässt. Wir erkennen hier eine Umsetzung des Schöpfungsmythos von Heliopolis, der den Gott Re zum Schöpfer aller Dinge und zum Spender des Lebensatems macht. Echnatons Vorstellung entsprechend ist Re in Aton integriert und übernimmt die Funktion der Hypostase des Gottes Shu. Das heißt, er selbst erscheint als Personifizierung göttlicher Eigenschaften in Form eines göttlichen Wesens. Jenes Wesens, dessen Kräfte durch die lebensspendende Sonne repräsentiert werden. Diese Auffassung spiegelt in vollkommener Weise den Mythos von Heliopolis wider, der zum Bau der Pyramiden und der Sonnentempel des Alten Reichs führte. Echnatons Revolution erscheint uns somit auch als eine Rückkehr zu den Wurzeln, als ein Versuch, die direkte Verbindung wiederherzustellen, die ursprünglich zwischen der göttlichen Macht als der Seele der Welt und dem Herzen des Menschen bestand. Und so möchte ich kurz vor dem Ende dieses Buches einen Gedanken vorstellen, der sich beim Schreiben langsam entwickelte und der Sie vielleicht überraschen wird. Aufgrund seiner Anschauungen können wir Echnaton als Vorläufer der Naturphilosophie des antiken Griechenlands betrachten. Ebenso wie die griechischen Naturphilosophen sehnte sich bereits Echnaton nach Erkenntnis des ersten Prinzips am Ursprung der Entstehung des Kosmos. Natürlich entwickelte jeder seine eigenen persönlichen Vorstellungen von diesem ersten und obersten Prinzip. Für Thales war es das Wasser, für Anaximenes die Luft, für Heraklit das Feuer und für Empedokles das Zusammenwirken der vier Elemente. Echnatons Denken war sehr an der Natur ausgerichtet und seine verschiedenen Hymnen beziehen sich stets auf sie. Er erkannte dieses primäre Prinzip der Schöpfung und der Erhaltung des Kosmos und allen Lebens im Licht. Das sichtbare Licht war in Echnatons Denken lediglich Symbol des großen göttlichen Lichtes, das dem Gefüge der Schöpfung zugrunde liegt und als Aton verehrt wurde. Mit den Philosophen teilte er die Sehnsucht, sich von den Mythen zu befreien, die bis dahin die Welt erklärt und das menschliche Verhalten bestimmt hatten. Wir hatten bereits gesehen, dass im Hinblick auf den Bau eines Tempels die Wahl von Ort, Zeit und sogar der Form Gegenstand besonderer Riten war, die in direktem Zusammenhang mit dem Mythos standen. Die überlieferte Darstellung der Errichtung eines Tempels veranschaulichte jenen legendären Akt, den die Gottheit, für die der Tempel bestimmt war, in alten Zeiten vollbracht hatte. Aus diesem Grunde werden die Tempel immer am selben Ort gebaut. Das berühmteste Beispiel ist der Tempel von Dendera, der der Göttin Hathor gewidmet ist. Um seine Überzeugungen zu bekräftigen, ließ Echnaton nach seiner Thronbesteigung ein gigantisches Anwesen für Aton auf dem Gelände des Karnak-Tempels errichten. Zügig beschloss er, etwa um das Jahr 4 oder 5 seiner Herrschaft, Theben als Sitz der Allmacht des Gottes Amon und seines Klerus aufzugeben. Echnaton wählte einen jungfräulichen Ort, um den Horizont von Aton zu errichten. Er begann damit, das Aton gewidmete Gebiet mit Stelen zu begrenzen, auf die er Texte gravieren ließ, die die Ägyptologen sehr überraschten. Der Pharao nimmt für sich in Anspruch, dass ihm die Wahl des Ortes von Aton selbst offenbart wurde, dass er keine Ratschläge von seinen Verwandten angenommen habe, und vor allem erklärt er mehrmals, dass dieses Gebiet niemandem gehörte. Kein Mensch, kein Gott hatte es je bewohnt. Kein Mythos war damit verbunden. Derartige Formulierungen sind umso erstaunlicher, als nach traditionellem ägyptischem Denken ganz Ägypten nach göttlichem Recht dem Pharao gehörte. Echnaton zeigte damit seine Bereitschaft, mit der Vergangenheit zu brechen und gibt zugleich eine politische Botschaft, nämlich die, sich von der Gefahr zu befreien, die von der zunehmenden Machtfülle des Klerus ausgeht. Einen Tempel an einem Ort ohne Geschichte zu bauen, das heißt an einem Ort, mit dem kein mythologisches oder legendäres Ereignis verbunden war, musste zu seiner Zeit als Ketzerei betrachtet werden. Diese starke symbolische Geste offenbart vor den Augen aller das Ende der mythologischen Darstellung der Erschaffung der Welt und des Menschen und markiert zugleich den Übergang zu einer Denkweise, die sicherlich poetischer Natur ist, aber rationaler und philosophischer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Besuchen Sie uns auch in den Social Media unter Amorg die Rosenkreuzer oder auf unserer Homepage amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amorg.de.